Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Money Train Podcasts. Vielen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, und wir wollen heute sprechen über die künstliche Intelligenz. Und die gilt ja als eine der bedeutendsten, prägendsten Technologien der gegenwärtigen Zeit mit möglicherweise Einflussnahme auf nahezu alle Branchen. Und wenn es um Branchen geht, dann wird auch immer wieder über die Softwarebranche im Speziellen gesprochen. Auch insbesondere um eine Sorge vor einer möglichen Disruption der Software durch die künstliche Intelligenz. Doch wie groß diese Sorge tatsächlich ist und was da dahinter steckt, wie groß ist da die mögliche Realität, das und mehr darüber möchte ich heute sprechen. Und zwar, ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat, und zwar Carsten Kraus. Er ist Seriengründer, KI-Experte und Investor. Hallo, Herr Kraus.
Hallo, schön dabei zu sein.
Vielen Dank schon mal für Ihre Zeit. Erstmal für Sie zur Vorstellung. Herr Kraus, Sie haben 12 Unternehmen gegründet, das erste davon bereits, ich glaube, mit 16 Jahren, also noch während der Schulzeit. Und im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass die Hälfte davon ja so ganz im groben Rahmen mit künstlicher Intelligenz was zu tun hat. Vielleicht mögen Sie mal ganz kurz was dazu sagen.
Also mehr als die Hälfte meiner Patente hat was mit künstlicher Intelligenz zu tun, auch schon zu Zeiten, als das noch längst nicht so populär war. Ich habe also auch schon im letzten Jahrtausend mich mit KI beschäftigt. Mein größter Exit war FactFinder, der europäische Marktführer für die Suche in den großen Online-Shops. Und dass Sie heute, liebe Zuschauer, dass Sie in einem Online-Shop etwas finden können, auch wenn Sie etwas falsch schreiben, auch wenn Sie etwas vertippen, auch wenn Sie zum Beispiel Lederjacke suchen und das Produkt heißt Jacke aus feinem Napperleder. Das ging nicht, bevor wir das erfunden haben im Jahr 2000. Das habe ich damals mit einem Praktikanten zusammen gemacht. Er hat gecodet, ich habe einen Algorithmus gemacht. Und das haben wir in über 2000 Online-Shops deployed, 53 von den größten 100 in Deutschland. Das ist eine Erfindung, die ich damals im Jahr 2000 gemacht habe, zwei Jahre bevor Google das hatte.
Insgesamt 25 Patente, haben Sie gesagt, haben Sie gemacht, und eben die Hälfte davon, jetzt ist es richtig, haben im weiteren Umfeld was mit KI zu tun und eben auch einige Unternehmen dementsprechend, weil aus Patenten dann eben, wie Sie mir im Vorgespräch erzählt hatten, dann eben Unternehmen geworden sind, sehr häufig. Blicken wir jetzt erstmal ganz allgemein auf die künstliche Intelligenz. Welchen Stand ist denn aus Ihrer Sicht gerade die künstliche Intelligenz? Vielleicht wollen Sie das mal ganz kurz beschreiben. Sind wir da gerade im Allgemeinen am Anfang, mittendrin oder ja, vielleicht sogar schon am Höhepunkt? Man hört ja auch immer wieder von diesem Wort KI-Blase.
Also man muss die Börse da separat betrachten von der technischen Entwicklung, weil die Börse macht immer ein bisschen was anderes, weil sie mehr aus den Erwartungen der Aktionäre gespeist wird. Was die KI selber betrifft, wir sind noch relativ am Anfang der Veränderungen, die die KI in die Welt bringen wird. Technisch ist die KI tatsächlich in den letzten paar Jahren enorm viel weitergekommen. Ich hatte vor 3-4 Jahren immer noch gesagt, wir sind immer noch am Anfang der technischen Entwicklung. Aber es ist jetzt mit einer ungeheuren Geschwindigkeit und die Beschleunigung, also nicht nur die Geschwindigkeit nimmt zu, sondern die Beschleunigung nimmt auch noch zu. Wir beschleunigen also noch immer weiter und wir beschleunigen immer mehr. Das liegt auch daran, dass die KI sich selber da befruchtet in der Richtung. Wichtig als Grundlage ist, dieses Jahr ist ein ganz wichtiges Jahr. Es findet derzeit die Transformation statt von die KI unterstützt mich zu die KI handelt für mich. Und diese Transformation findet in diesem Jahr besonders statt. Dieses Jahr 2026 wird in die Geschichte eingehen als das Jahr, wo diese Transformation den entscheidenden Anfang genommen hat. Von KI unterstützt mich zu KI handelt für mich. Und das werden wir im Laufe des Jahres immer mehr sehen, dass die KI selbstständig Handlungen übernimmt.
Darüber wollen wir auch später nochmal sprechen. Jetzt ist ja so, dass manche Menschen Sorgen vor der künstlichen Intelligenz haben, andere sehen immense Chancen. Was würden Sie denn eher unterschreiben?
Beides. Also es gibt einfach sehr große Transformationen. Und Transformationen, Veränderungen machen Menschen grundsätzlich Angst, weil das immer eine unsichere Zukunft ist. Eine sichere Zukunft ist für Menschen einfacher oder eine, wo sie selber die Fäden der Veränderung in der Hand haben. Das haben wir einzelne Menschen aber hier auf jeden Fall mal nicht. Wir können natürlich was beitragen dazu, aber die Veränderung passiert und wir werden davon getrieben. Und deshalb haben wir automatisch, wir Menschen haben davor Angst. Die KI birgt eine Menge Gefährdungen. Also die, selbst wenn die KI noch nicht selbstständig alles denken kann, vor Jahren habe ich schon gesagt, das Gefährliche ist ein Diktator, der eine bessere KI hat als die Demokratien auf der Welt. Und die Gefahr existiert jetzt umso mehr, weil die KI viel weiter gekommen ist, als sie noch vor ein paar Jahren war. Und das Ganze gilt natürlich auch eventuell für einen unternehmerischen Monopolisten, der dann nicht genug ausgebremst wird in dem Moment, wo er sein Monopol zu unguten Dingen nutzt. Die Gefahren sind da. Auf der anderen Seite haben wir enorme Chancen. Und eine Sache ist klar, wenn wir als einzelnes Unternehmen sagen, KI ist gefährlich, also mache ich damit gar nichts, dann werden wir auf jeden Fall abgehängt werden von der Entwicklung in der Welt. Und das Gleiche gilt eben auch für Staaten. Also die EU verbietet durch den AI Act sehr viele potenziell gefährliche Dinge in der Anwendung oder macht sie extrem bürokratieaufwendig, um es anzuwenden. Und dadurch bremsen wir Europa ziemlich stark runter gegenüber dem Rest der Welt. Die Bremsung wäre richtig, wenn sie für die ganze Welt gelten würde, ist aber sehr gefährlich, wenn sie nur für Europa gilt.
Jetzt haben Sie schon von Herausforderungen gesprochen. Wenn es mal konkret wäre, jetzt weniger auf Regionen, sondern eher auf Branchen blicken, wo sehen Sie denn da die mögliche größte Einflussnahme, Beeinflussung, Veränderung durch künstliche Intelligenz? Ist das tatsächlich, ja, wie in der Begrüßung schon angesprochen, die Softwarebranche?
Also die Softwarebranche ist eine von den Branchen, wo es derzeit schwierig ist, gute Leute zu finden und auch teuer ist. Und deswegen gibt es da einen besonders großen Bedarf. Und seit Januar diesen Jahres ist es tatsächlich so, dass es einen großen Durchbruch gibt in der Softwareentwicklung mit Hilfe von KI. Man kann sehr viele einfache Funktionen in Software einfach komplett durch die KI entwickeln lassen. Also wenn ich sowas wie ein Nutzerinterface haben möchte, das kann ich komplett durch die KI machen lassen und das wird auch gut. Nicht alle Sachen kann man im aktuellen Stand durch KI gut coden lassen. Da gibt es schon noch eine ganze Menge Einschränkungen und vor allem ist es so, wenn ich einen Softwarecode haben möchte, der nachher auch gut erweiterbar ist und der dann sich nachher nicht verhaspelt, wenn ich da neue Funktionen reinbaue, dann brauche ich eigentlich einen sehr guten Softwarearchitekten am Anfang, also jemand, der weiß, wie man so ein größeres Projekt richtig aufsetzt. Das brauche ich auch, wenn ich 20 Mitarbeiter da drin habe, aber die KI macht halt die Fehler viel schneller als der Mensch und dann habe ich nachher die 20 Leute aber nicht, um die ganzen Fehler wieder auszuräumen. Und wenn ich deswegen einen sehr starken Softwarearchitekten am Anfang habe, dann kommt deutlich besserer Code dabei raus, als wenn ich das als Anwendungsmensch, der einfach nur seine Aufgabe gut kennt, das Vibe-Coding machen lasse. Dann kriege ich einen sehr schnellen, guten Prototypen und wenn der nachher erweitert werden soll, wird es massiv schwierig. Also das ist der aktuelle Stand der KI und seit Januar, wie gesagt, ist ein großer Durchbruch. Also im Prinzip habe ich jetzt einen Senior-Software-Architekten, der wirklich was kann und der hat einen 200-Euro-KI-Agenten vor sich und ist damit etwa so produktiv wie, ich würde mal sagen, wie wenn er mindestens 5 Softwareentwickler hätte. In manchen Sachen so produktiv, wie wenn er 50 hätte. Aber wo es nicht klappt, ist, wenn ich so Forschung mache, also wenn ich in die tiefer reingehe, das kann die KI nicht. Die KI kann relativ einfache Softwareaufgaben sehr gut machen. Eine Datenbank aufsetzen, ein Nutzerinterface aufsetzen, solche Dinge.
Sie haben jetzt schon von Herausforderungen gesprochen, also was die KI kann, was die KI in Anführungsstrichen vielleicht noch nicht kann. Aber sehen Sie denn diese Gefahr von einer Disruption der Software durch künstliche Intelligenz? Gerade Anfang des Jahres, in den vergangenen Wochen, hat man ja gesehen, dass da wirklich auch Softwareaktien unter Druck geraten sind. Können Sie diese Sorge teilen oder ist die berechtigt aus Ihrer Sicht?
Also ich würde mich zum aktuellen Zeitpunkt sehr weit fernhalten, als Unternehmen eine Software anzuwenden, die sowas wie SAP macht oder die sowas wie ein Salesforce oder also ein CRM-System oder ein ERP-System macht oder ein Buchhaltungssystem und die, wo jemand sagt, ich habe das einfach zu Hause alleine gewipe-coded, also das heißt mit Hilfe der KI programmiert in den letzten 4 Wochen. Diese Software würde ich auf keinen Fall verwenden, weil ich habe selber genug erlebt, welche Fehler Software darin macht. Und man schafft ja das nicht mehr, den ganzen Code durchzugucken und zu prüfen. Und Menschen machen diese Fehler auch. Aber man hat eben insgesamt in der Softwareentwicklung über die Jahre viel mehr Zeit, diese Fehler auch zu finden. Und man macht nicht so viele Fehler auf einmal und so schnell. Und von daher ein komplexes System, wo es wirklich darauf ankommt, dass dass jeder Schritt funktioniert. Also bei einer Buchhaltung darf ich ja auch nicht jetzt eine Buchung völlig falsch machen. Wenn die Software auf sowas ankommt, würde ich die Software nicht nehmen. Ziemlich viele Anwendungssoftware ist aber nicht so kritisch. Also es hatte irgendjemand so ein Aufgabenplanungstool mit Vibe Coding, also mit diesem automatischen Codieren durch die KI entwickelt. Und das hat wohl sehr schnell funktioniert mit wenigen Tagen Arbeit. Ich habe mir selber ein Vokabellernprogramm geschrieben, was ein paar Funktionen hat, die kein anderes hat, weil ich Swahili gelernt habe und es gab es nicht irgendwas dafür. Und das ist ganz wunderbar machbar und in wenigen Stunden hat man einen Prototypen, der gut funktioniert. Nur je mehr man das ausbauen, erweitern möchte, desto problematischer wird es für die KI, weil sie ein Kontextwindow hat. Also das technisch jetzt, die kann einfach nicht so viel auf einmal angucken. Diese Kontextwindows werden immer größer, die KI wird immer besser, aber zum aktuellen Zeitpunkt eine sehr komplexe Software würde ich nicht durch Vibe Coding machen lassen. Eine, wo es auch auf jeden Schritt der Funktion ankommt. Aber das kann sich natürlich ändern. Aber aktuell sehe ich Salesforce, SAP und so weiter noch nicht bedroht. Diese Software würde ich keinem anraten zu verwenden, die so jemand, wenn jemand so etwas wie ein ERP-System als Vibe Coding entwickelt hat.
Wie müsste denn aus Ihrer Sicht ein Softwareunternehmen aufgestellt sein? Also wo den Schwerpunkt setzen, um jetzt auch vielleicht auf die kommenden Jahre besonders stark aufgestellt zu sein? Wo sehen Sie denn Stärken, jetzt auch dann in einem immer zunehmenden KI-Markt ja stark zu bleiben?
Also es verändert sich, wie gesagt, jetzt gerade viel. Es kann auch sein, dass Ende des Jahres die KI-Entwicklung, die Vibe-Coding-Entwicklung inzwischen alles anders kann als heute. Von daher, Unsicherheiten bestehen natürlich. Aber wie muss man aufgestellt sein? Man muss eine große Userbasis haben, man muss einen zuverlässigen Kern haben, auf den sich Unternehmen verlassen, wo die Sachen angeschlossen sind. An der Stelle würde ich nicht sagen, dass das schnell ersetzt wird durch ein neues Startup, was das einfach mal selber hergestellt hat, die gleiche Art von Software. Das passiert in absehbarer Zeit, glaube ich, nicht. Das andere ist, wie kann ich mich differenzieren? Das ist auch das, was man so als Moat bezeichnet, als Burggraben zum Schutz vor anderen Unternehmen, die mich angreifen. Man differenziert sich dadurch, dass man den User besser kennt. Man differenziert sich dadurch, dass man eigene Daten hat, an die niemand anders rankommt. Also wenn jemand jetzt eine, Diagnosesoftware für irgendeine bestimmte Krankheit macht und er ist der Einzige, der die ganzen MRT-Daten zu dieser Krankheit hat zum Beispiel, dann ist das ein ausreichend starker Schutz vor einem Angreifer, weil der an diese Originaldaten zum Trainieren der KI nicht rankommt. Und dann auch alles, was mit Forschung in der IT-Landschaft zu tun hat, ist auch noch nicht gut durch KI zu ersetzen, sondern wenn ich Mathematiker brauche, um die Software zu entwickeln, dann kann ich das derzeit nicht an die Software geben. Also kann ich das nicht durch die KI selber entwickeln lassen.
Blicken wir jetzt mal auf den Bereich Agentic AI. Vielleicht beschreiben Sie mal ganz kurz, was es damit auf sich hat und welchen Einfluss das vielleicht künftig haben wird.
Also es geht ein bisschen einher mit dem, was ich eingangs gesagt habe. KI hat jetzt den Übergang von die KI unterstützt mich zu die KI handelt. Und Agentic AI bedeutet, ich habe einen KI-Agenten, dem ich einen Auftrag gebe und die KI bleibt so lange dran, bis sie den Auftrag erledigt hat oder klar sagen kann, ich kann das nicht machen, weil das und das im Weg steht. Also ich habe zum Beispiel als Auftrag gemacht für mich, ich habe Klavier-CDs aufgenommen und ich habe gesagt, bitte richte ein, dass ich eine Website habe und richte ein, dass ich mit der Musik auf Spotify und auf Deezer und so weiter gelistet werde. Und dann kam die KI schon noch ein paar Mal zurück zu mir, weil sie bestimmte Berechtigungen nicht hatte und so weiter. Und manche Sachen musste man manuell anlegen, aus Sicherheitsgründen. Aber im Prinzip hat die KI diese ganze Arbeit alleine gemacht für mich.
Wie viel Zukunft sehen Sie da drinnen? Also ist das etwas,
was... Sehr viel. Also ich kann viele Aufgaben in absehbarer Zeit gut delegieren. Ich habe jetzt übers Wochenende versucht, für ein neues Startup, was ich gerade mitgründe, für das Startup einen Businessplan zu machen. Das war wieder so, im ersten Schritt war alles gut. Im zweiten Schritt musste ich dann doch sehr, sehr viel an dem Excel ändern, was da gemacht wurde, weil es die KI nicht alles 100% verstanden hat, obwohl ich die aktuell beste KI Claude Opus 4.6 benutzt habe dafür. Aber das wird sich in den nächsten Monaten stärker erledigen. Und das heißt, ich habe einfach ständig irgendwelche Hilfskräfte um mich herum, die bestimmte Aufgaben übernehmen können. Gerade solche Desktop-Aufgaben, also wo ich einen White-Collar-Worker, sagt man auf Englisch, also einen Büromitarbeiter dafür brauche, kann ich viele Aufgaben an die KI, an so einen KI-Agenten delegieren, der so lange dranbleibt, bis die Aufgabe erledigt ist oder mir zurückmeldet, ich kann es nicht machen, weil ich folgende Sache von dir brauche.
Jetzt haben wir sehr, sehr viel über Software gesprochen, über Einflussnahme künstlicher Intelligenz. Wie sieht es denn mit der Hardware aus? Wie könnte sich das durch die künstliche Intelligenz beeinflusst werden? Was braucht es mehr, was braucht es weniger? Wie könnte sich das entwickeln, Ihrer Einschätzung nach?
Ja, es gibt mehrere Themen dazu. Das eine wären humanoide Roboter, dazu sage ich nachher noch was. Das zweite ist, was passiert gerade mit den Hardwarefirmen? Also wie sicher sind jetzt die Entwicklungen von Nvidia und so weiter? Und es gibt eben ständig Disruptionen und manche davon setzen sich durch, manche nicht, das muss man sehen. Es gab vor ein paar Jahren diese Firma Cerebras, die einen ganz anderen Ansatz hatte, wie sie die KI-Chips herstellt, nämlich so ein ganzes Wafer, so ein großes Teil auf einmal für den KI-Chip. Und die haben sich am Markt zwar ihren Punkt gefunden, aber jetzt nicht den Markt total aufgeräumt. Was jetzt aber gerade passiert ist, dass es ein Startup gibt, was die sogenannte Inference, also das heißt das Ablaufen lassen von KI, nicht das Trainieren, sondern das Ablaufen lassen von KI, in eine Hardware sozusagen fest verdrahtet und dadurch einen enormen Geschwindigkeitsgewinn erzielt. Also eine Karte von denen, also ein solcher Computer von denen, macht aktuell mit einem relativ kleinen Modell 17.000 sogenannte Tokens pro Sekunde und ist damit etwa 100 Mal so schnell, wie wenn ich so eine 3.000 € Grafikkarte dafür nehme. Der Nachteil ist, man kann dieses Modell nicht ändern, man kann es nicht umtrainieren. Es ist genau fest verdrahtet mit dem Wissen, was zu dem Zeitpunkt hatte, als die Karte hergestellt wurde. Die haben das bisher mit einem kleinen Modell gemacht, mit einem sogenannten Llama, Llama mit, ich glaube, 8 Milliarden Parametern. Und sie wollen es jetzt mit einem viel besseren Modell machen, das ist Qwen 3.5 mit 27 Milliarden Parametern. Das Qwen 3.5 haben wir intern hier bei uns als unseren internen Chat laufen. Das ist ein sehr, sehr gutes Modell, viel besser als die ersten ChatGPT-4s, die es gab. Obwohl es viel, viel kleiner ist. Also die KI ist allgemein besser geworden. Und was man da natürlich sieht, wenn das einfach 100 Mal so schnell ist mit so einer Karte, statt mit einer großen Grafikkarte für 3.000, also Heimgrafikkarte für 3.000 €, die auch nur wenige Male langsamer ist als eine Server-Grafikkarte. Also die Server-Grafikkarte für 30.000 macht nicht die zehnfache Leistung, sondern deutlich weniger. Dann sieht man, dass die Preise für die Inference, also für das Rechnen, dann enorm runtergehen werden und auch der Stromverbrauch enorm runtergehen wird. Und man hat damit wiederum eine Disruption, dass KI an viel mehr Stellen eingesetzt werden kann, kostengünstig, und an viel mehr Stellen benutzt werden kann, wo man irgendwelche Dinge mit einer KI mit durchdenken lassen möchte. Und das kann natürlich sein, dass Nvidia diese Firma wieder kauft, so wie sie ja Grok gekauft haben, die auch solche Inference Engines gebaut haben, aber noch nicht ganz in dieser Geschwindigkeit, sondern so Faktor 5 bis 10 etwa. Und die haben diese Firma gekauft, Grok, G-R-O-Q, nicht K. Und wenn sie jetzt diese neue Firma auch wieder kaufen, dann bleibt das Monopol natürlich bei Nvidia. Und wenn das jemand anders kauft, dann könnte es ganz spannend werden am Markt, was passiert.
Also es gibt laufend Weiterentwicklungen. Wir können ja alle nicht in diese Glaskugel gucken, aber wir können uns zumindest vorstellen, vielleicht wie die Zukunft aussieht. Blicken wir vielleicht mal auf 10 Jahre. Wie stellen Sie sich denn da Software, sowohl Hardware als auch grundsätzlich erstmal vor, so Anwendungen? Beschreiben Sie doch mal, vielleicht sogar, wenn wir bei Wünsch dir was quasi wären.
Ja, also Wünsch dir was wäre der Wunsch, dass wir Menschen weiterhin relevant bleiben für die Welt, also dass die KI uns auch mag und mit uns gerne gut umgeht und dass wir weiter was zu sagen haben. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt an der Stelle. Kriegen wir aber nicht sichergestellt durch eine EU-KI-Verordnung, weil der Rest der Welt macht einfach so, dass es möglichst produktiv ist. Ich glaube schon, dass es auch der Fall sein oder höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, dass wir Menschen noch was zu sagen haben, aber es ist schon wichtig, dass wir jetzt politisch das uns im Kopf halten. So, was wird die KI können? Man wird einfach einen Gesprächspartner haben auf Augenhöhe, der alles denken kann, was der Mensch denken kann, genauso gut wie der Mensch, nur viel billiger und auch signifikant schneller. Und das hatte ich 2016 vorher gesagt, dass es 2035 kommt. Ich glaube, es ist heute ein bisschen früher als 2035. also vielleicht schon 2030 oder sowas, dass wir wirklich auf Augenhöhe sind, dass die KI alles besser kann oder genauso gut kann wie wir, aber schneller. Das ist die eine Geschichte. Ob das nun gut oder nicht ist, es kommt darauf an, wie wir Menschen damit umgehen, wie unsere Gesellschaft damit umgeht. Und ich hatte 2016 gesagt, wir müssen uns jetzt damit beschäftigen. Leider haben wir es nicht getan. Also jetzt gibt es eine große Aufgabe für die Politik in allen Ländern auf der Welt, damit gut umzugehen und die Gesellschaft so vorzubereiten. Das andere ist, wir werden humanoide Roboter bekommen. Da glaube ich nicht, dass sie 2030 schon so weit sind wie wir Menschen. Also dass sie schon einen Klempner ersetzen können, glaube ich nicht zu der Zeit. Die werden aber einige wahrscheinlich tatsächlich am Anfang so repetitive Arbeiten uns abnehmen. Also das heißt, ich habe einen bestellt, Neo X1X heißt der. Der soll von Anfang an zum Beispiel die Geschirrspülmaschine ausräumen und passend in den Schrank packen können. Und weitere Sachen wie soll überall abstauben und solche Sachen ist schon ganz nett, wenn man sowas zu Hause hat. Soll 20.000 Dollar kosten und China baut das gleiche in billiger gerade. Mal gucken, wer zuerst rauskommt auf dem Markt.
Also es wird sich viel verändern. Sie haben jetzt schon
Ja.
Vorhersagen, will ich es nicht nennen, wünscht dir was, Vorstellungen, wie es sein könnte, gesagt für 2030, 2035. Wir sind alle gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir haben ja gemerkt, es ist eine rasende Weiterentwicklung. Gefühlt laufen neue Innovationen, neue Ideen, die wir da mitbekommen. Sind wir mal alle gespannt, weil in die Zukunft blicken können wir alle leider oder vielleicht auch glücklicherweise ja gerade noch nicht. Dann vielen Dank Ihnen schon mal für Ihre Einschätzung. Das war Carsten Kraus. Er ist Seriengründer und KI-Expert und Investor und hat uns jetzt teilhaben lassen an seinen Einschätzungen, speziell wenn es um Software, Hardware und über künstliche Intelligenz im Allgemeinen geht. Vielen Dank für Ihre Zeit und auch für Ihre Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war die heutige Episode des Money Train Podcasts.